Ja, vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr so zahlreich da seid. Es ist ein Phänomen dieser Gemeinde. Um 11:02 ist diese Gemeinde noch leer. Ja, das ist unglaublich. Ja. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ich habe heute ein bisschen so meine tiefe, sexy Stimme ausgepackt. Für die Gäste unter uns normalerweise habe ich so eine piepsige, nervige Stimme, aber heute bin ich ein bisschen bassiger. Also in dem Sinne. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Kennt ihr das? Wollt ihr mitmachen? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und dann steht das Christkind vor der Tür. Ist das nicht schön? Ja? Das könnte ja fast das Vaterunser ersetzen. So schön war das. Absolut gar nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, der klassische Einstieg eines Pastors. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich starte trotzdem damit. Wie ist für euch die Weihnachtszeit? Ja, ich mache mal so zwei Möglichkeiten. Es gibt entweder so Personen wie ich, die sagen, ich liebe Weihnachten. Ich kann eigentlich das ganze Jahr über nichts anderes tun, als Weihnachtslieder singen. Das ist wirklich kein Scherz. Ich kann die ganze Zeit Weihnachtslieder hören, von Januar bis Dezember. Durch und durch. Ich darf es nur nicht zu Hause, es wurde mir verboten, weil sonst eine Person in meinem Haushalt nicht wirklich in Weihnachtsstimmung kommt, wenn denn wirklich Weihnachten ist. Ihr könnt euch selbst überlegen, wer das ist. Und ihr könnt euch irgendwie gar nicht mehr darüber freuen, sagen, ja, yeah, irgendwie hier Glühwein, Tannenzweige und Geschenke und das ist so wundervoll. Ja, das wäre so ein bisschen das eine Bild. Das andere ist vielleicht so, oh man, Weihnachten ist eigentlich Stress. Eigentlich nur Stress. Man gibt mehr Geld aus. Klar, vielleicht kriegt der ein oder andere von uns Weihnachtsgeld, aber es reicht ja immer nicht so. Ne? Man gibt irgendwie ganz viel Geld aus. Man hat nur Stress, weil man noch irgendwie unterwegs ist. Alle Geschäfte sind voll und die Menschen, die sind mega verrückt, oder? Zu Weihnachten sind alle Menschen verrückt, oder? Also außer wir. Ich spreche von den anderen, nicht, wir nicht. Ja? Aber es sind doch, also was da Leute tun, das ist unglaublich. Und ich finde das ein Phänomen, weil ich. Und vielleicht bewegen sich manche so dazwischen und sagen, ja, ich freue mich, aber irgendwie ist auch Stress und so weiter. Aber ich glaube, wir verpassen was Extremes, wenn wir uns hier aufhalten, in dem, dass wir nur Stress generieren oder selbst empfinden. Und ich glaube, Weihnachten geht um eigentlich noch viel, viel mehr als diese beiden Dinge. Nämlich Jesus ist gekommen, uns Frieden zu schenken. Und das nicht nur einfach, ich sage mal in Anführungsstrichen, uns zu erretten, dass wir irgendwann im Himmel sein werden, sondern im Hier und Jetzt dürfen wir Frieden von Gott erfahren. Und ich glaube, das ist ein Angebot, ein Geschenk Gottes. Ja? Er hat sich selbst geschenkt für uns. Ja? Und daher ist mein größter Wunsch, dass wir zu Weihnachten, wenn wir auch da noch nicht sind, aber Gott bitten und sagen, Gott, schenke du mir Frieden in mein Herz. Weil ich weiß, wir haben immer wieder Momente im Leben, wo wir aufgerüttelt werden. Ja, vielleicht kämpft der eine mit irgendeinem Verlust in irgendeiner Weise oder Ängste oder irgendwelche anderen Dinge. Aber ich glaube, dass Gott gekommen ist, um uns Frieden zu schenken. Amen. Amen. Das war noch nicht die Predigt. Ich würde aber gerne beten und dann steige ich ein. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wundervollen Morgen, Herr, dass wir den dritten Advent, Herr, deine Ankunft, Herr, feiern dürfen oder dass wir, Herr, uns darauf ja hoffen können, Herr, den 24. erleben zu können, nicht einfach nur der Geschenke wegen, Herr, der Gemeinschaft, sondern wir wissen, dass du dich verschenkt hast an uns, Herr, vollkommen, absolut, Herr. Und ich danke dir, dass wir dich erleben dürfen, dass wir dich wahrnehmen dürfen. Und ich bitte dich, dass du jedes einzelne Herz, auch meins, öffnest, Herr, für das, was du bereithältst für uns heute Morgen. Amen. Amen. Schön. Vielen lieben Dank, Tobi, für die super Einleitung. Und danke an das Lobpreisteam. Man hat schon gemerkt, zwei aus dem Lobpreisteam, von denen weiß ich, dass sie so ein Jazzkonzert mitgemacht haben. Und da merkt man gleich so ein Influence. Und vielen lieben Dank. Das macht mega Spaß, euch zuzuhören. Der Text heute Morgen, den ich vorlesen möchte, steht in Matthäus 2, 1 bis 12. Ich würde ihn gerne vorlesen. Dort steht geschrieben: Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte die Hohepriester und die Schriftgelehrten des Volkes und verkündigte und erkundigte sich bei ihnen. Es tut mir wirklich leid, wenn ich nicht ganz so gut lesen kann heute Morgen. Und er erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa. Denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg hin in ihr Land. Wir lesen hier von einem Teil der Weihnachtsgeschichte. Wir haben letzte Woche von Regina, unserer Pastorin, aus der Sicht des Josefs so ein Stück weit die Weihnachtsgeschichte gehört. Und heute, wie schon angekündigt, soll es um diese Weisen gehen, um die Könige oder auch Sterndeuter genannt. Und ich komme gleich zu diesen Personen, weil sich so über die Jahre ein Mysterium aufgebaut hat. Diese Sterndeuter oder Weisen, sie suchen dieses neugeborene Kind der Juden, heißt es im Text. Sie haben irgendwie was gehört und sie suchen diesen König. Herodes erschrak, als er das gehört hat, und mit ihm ganz Jerusalem. Das hat sicherlich damit zu tun, also mit Herodes Geschichte, Lebensgeschichte, aber er hat einfach extreme Ängste. Und dann finden sie dieses Kind und dann heißt es im Text, und sie freuten sich mit einer großen Freude. Das ist wichtig, dass das da steht. Wir Deutschen denken, das ist mega uneffektiv. Sie freuten sich mit großer Freude. Aber der Grieche oder der Hebräer, der meint was ganz Besonderes damit. Sich mit sehr großer Freude freuen, ist ja sehr redundant für uns. Ja, wir Deutschen, das ist nicht ganz effektiv. Wir würden das jetzt nicht so sagen. Aber sie freuten sich und es meint so aus dem tiefsten Herzen. Nicht einfach nur, haha, ist das schön. Sondern wirklich aus tiefstem Herzen freuten sie sich. Sie warfen sich vor dem König zu Boden, vor Jesus und ehrten ihn, gaben ihm Geschenke. Und dann bekommen sie einen Traum, nicht nochmal zu Herodes zurückzukehren, weil wir wissen, oder zumindest die Bibelkenner unter uns, Herodes wollte natürlich nicht, dass Jesus lebt. Und deswegen sind sie nicht nochmal zu Herodes zurückgegangen, weil sie von Gott einen Traum empfangen haben, sondern sie sind weitergezogen. Weihnachten ist ein Tag der Überraschung. Ja? Überraschung gibt es auch im Text. Es fängt an mit siehe da. Siehe da ist für uns Deutsche ja, schau mal, ganz effektiv da drüben, hast ein Haus. Schau mal da. Dann gucken wir hin, sagen ja. Aber siehe da, das ist für den Griechen ein bisschen anders. Ja? Siehe da meint letzten Endes, du musst mal genauer hinschauen. Da passiert jetzt was, was nicht normal ist. Für euch ist es normal, wenn ich sage, da drüben ist eine Hauswand. Ihr sagt, ja, stimmt. Siehe, da ist eine Hauswand, sagt er ja. Aber wenn der Grieche sagt, siehe da, schau mal da, dann meint er, da ist was, was eigentlich gar nicht normal ist, was wir gar nicht kennen, was für uns ganz besonders ist. Das heißt, dieser Text fängt schon mal an, indem er sagt, schau mal, das ist jetzt ganz entgegen dem, was wir überhaupt denken, was wir überhaupt verstehen und woran wir überhaupt glauben. Und somit fängt dieser Text an. Männer aus dem Morgenland tauchen auf. Ausländer kommen und beten Jesus an. Das ist irgendwie erstmal für uns kein Skandal. Aber für diese Geschichte schon. Morgenland kann man sich vorstellen als so eine Metropolgegend. Ja, das war so die arabische Halbinsel, also das, was alles jetzt im Irak und Iran liegt. Und Man nennt das Morgenland, weil das von Israel aus gesehen im Osten ist. Und im Osten geht ja bekanntlicherweise die Sonne auf, falls ihr das noch nicht wusstet. Und deswegen, da fängt der Morgen früher an. Deswegen haben sie das Morgenland genannt. Auf der anderen Seite im Westen, ne, alles, was wir dann quasi wären, ist Abendland. Versteht sich, weil da die Sonne untergeht. Und jetzt muss man verstehen, dieses Zentrum oder da, wo diese Weisen herkommen, ist so ein Zentrum der Wissenschaft. Ja? Also alle Städte waren extrem ausgebaut. Es gab Bibliotheken, es gab Ausgrabungen. Es war eine sehr hochentwickelte Kultur. Das ist wichtig zu wissen. Und jetzt tauchen auf einmal diese Männer, diese Wissenschaftler, tauchen auf einmal in Israel auf. Und sie beten Jesus an. Wer sind aber diese Männer? Im Laufe der Kirchengeschichte haben sich diese drei Menschen zu Exoten entwickelt. Ja? Wir wissen, in keinem der neutestamentlichen Bibeltexte steht, dass das Könige sind. Ja? Falls ihr es, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber jetzt wisst ihr es. Da steht nicht drei Könige. Ja? Das wurde im Laufe der Zeit wurde es dazu gedichtet oder sich überlegt. Man kann jetzt auch darauf kommen, weil in Jesaja 60, Vers 3 und in anderen Stellen geschrieben steht, dass Könige zu Jesus kommen werden und ihn anbeten werden. Und so hat man alttestamentliche Texte genommen und dann in die neutestamentlichen Texte hineingedichtet. Ja? Das heißt eigentlich, so wie wir es kennen, so dass drei Könige kommen zu Jesus, das stimmt erstmal so nicht. Das steht zumindest nicht im griechischen Text. Ja? Und falls ihr euch da unsicher seid, dann fragt doch Jesus selbst im Himmel, wenn ihr ihn seht. Im Text ist im Grunde aber nicht davon die Rede. Auch die Anzahl nicht, auch drei nicht, was mir mega leid tut, aber jetzt muss ich dich an dieser Stelle korrigieren, Tobias. Die Zahl drei stimmt auch nicht. Das hat Origenes, einer der Kirchenväter, auch erst später hinzugefügt. Er hat dafür gesorgt, dass sich die drei durchgesetzt hat. Einfach wegen der Geschenke. Ja, es gab drei Geschenke, also muss es drei Personen geben. Ja, man kann ja nicht auf die Idee kommen, dass eine Person oder dass zwei Personen drei Geschenke schenken. Es müssen ja drei Personen sein, pro Person ein Geschenk. Es können auch nicht vier sein, weil dann hat einer kein Geschenk. Das wäre lame. Ja, das wäre echt schwach. Wer bringt denn kein Geschenk? Das geht ja gar nicht. Der Mensch, der zu einer Weihnachtsfamilienfeier kein Geschenk mitbringt, der wird doof angeguckt, oder? Also, guck mal, von uns hast du ein Geschenk gekriegt, aber wir haben von dir kein. Also, das wäre lame. Also, drei hat sich im Grunde durchgesetzt aus verschiedenen Gründen. Die Dreieinigkeit, so die aus der damaligen Sicht, so die drei großen Kontinente. Inzwischen weiß man ja, das gibt ein paar mehr. Aber das war so die Ansicht. Genau. Und dann später bekamen diese wundervollen Männer auch noch Namen und äußerliche Merkmale. Ja, da gibt es Kaspar, den bartlosen Jüngling, dann Melchior, den bärtigen alten Mann und Balthasar, ein Schwarzer. Ja, also sie bekommen auf einmal irgendwie ein Aussehen, Charakter und so. Aber davon ist in der Bibelstelle, die ich auch gerade vorgelesen habe, null die Rede. Ja, das heißt, man hat sie in der Kirchengeschichte zu irgendwelchen Mysterien aufgebaut. Und es findet sich auch wieder, und ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn im Krippenspiel drei Könige auftauchen. Ja, das kratzt meinen Glauben absolut gar nicht. Ja. Als Bibelforscher denke ich auch, eigentlich nicht so nah am Text, aber okay. Der erste Punkt, Ausländer finden Jesus. Außerhalb Israels hat sich der jüdische Glauben auch entwickelt und sogar lebendig. In Daniel 1 bis 6 lesen wir, dass es gläubige Menschen gab, die dann gläubige Juden, die quasi nicht in Israel gewohnt haben, aber woanders. Und man kann davon ausgehen, dass diese drei Männer, wenn sie denn drei waren, von diesem Glauben, von diesem jüdischen Glauben gehört haben. Ja, sie haben ja einen Grund. Sie müssen ja irgendwo erfahren haben, dass es einen König gibt, der geboren werden soll. Und als Wissenschaftler haben sie sich dann auf die Suche gemacht und Forschungen gemacht. Sie haben ihre Bücher durchwälzt. Und das war bekannt für die damalige Zeit, auch für die Region, dass Menschen sich nicht nur mit ihrem eigenen Glauben auseinandergesetzt haben, sondern sie haben auch andere Schriften angeguckt. Das heißt, diese drei Männer, die gar keine Juden waren, haben sich mit den biblischen Texten, mit dem Talmud, das ist nochmal eine andere Schrift, eine jüdische, auseinandergesetzt und haben gelesen, okay, wir erkennen hier ein Muster und irgendwie soll ein König geboren werden in unserer jetzigen Zeit. Sie haben 1 und 7 zusammengezählt und sind auf 8 gekommen, wie auch immer. Sie sind auf jeden Fall darauf gekommen und wussten, okay, Es wird ein König geboren. Außerdem werden sie wahrscheinlich Kontakt gehabt haben zu jüdischen Gläubigen, die ihnen erzählt haben von der Geschichte oder diese jüdische Erwartung des Messias. Im Micha-Buch lesen wir das auch. Es gibt eine Erwartung, dass ein Messias, ein Erretter und ein Erlöser kommt. Und diese Sterndeuter landen natürlich erstmal in der Hauptstadt, das ist klar. Ja, wenn irgendein Ami nach Deutschland fliegen würde, dann würde wahrscheinlich erstmal, natürlich würden wir alle sagen Hamburg, aber eigentlich würde er nach Berlin fahren, ja, um erstmal, hey, Berlin ist erstmal die Hauptstadt, ja. Aber, oder in Österreich, da gibt es ja auch nur Wien, ich kenne da jetzt nichts anderes, daher würde er erstmal nach Wien. Ich habe einen Österreicher in der Familie, daher muss ich wirklich aufpassen. Soweit ich weiß, hört er meine Predigten nicht, aber liebe Grüße an dieser Stelle. Aber das ist irgendwie klar, dass die Sterndeuter erstmal irgendwie zum Zentrum, ja, nach Jerusalem erstmal ziehen. Und dann landen sie bei Herodes und ich hatte ja eben schon gesagt, Herodes war einer, der war König und der lebte in ständiger Angst, irgendwie vom Thron gestoßen zu werden. Das hat so mit seinem Charakter, mit seiner Familiengeschichte und so weiter zu tun. Und das Besondere ist, das Matthäus-Evangelium zeigt diese Besonderheit wirklich sehr auf, dass der Messias sowohl von den politischen als auch religiösen Führern nicht anerkannt wird. Das heißt, das merkt man auch an Herodes und auch an Jerusalem selbst, weil es heißt, Herodes und ganz Jerusalem erschrak. Weil, huch, und man wusste, okay, sie erkennen Jesus als Messias nicht an. Das, was jetzt passiert, dieses Kind, was geboren wird, das kann jetzt nicht in der Linie der Königsregentschaft eingefügt werden. Das geht nicht. Das war ihre Ansinnen. Und das findet man immer wieder im Matthäus-Evangelium wieder, dass Jesus als Messias nicht angenommen wird. Ein absolut großes Phänomen, ich weiß gar nicht, wer mir das erklären kann, die Sadduzäer und die Pharisäer waren so die geistlichen Oberhäupter. Ja, die Pfarrer, die Pastoren, die Bischöfe, das waren so die Geistlichen ihrer Zeit. Diese Männer, sie verpassen Weihnachten. Es ist ein Phänomen. Ich verstehe es nicht. Im Alten Testament gibt es in etwa 322 messianische Prophetien, also Prophetien, Ankündigungen, dass ein Messias, dass Jesus kommen wird auf die Erde. Wo das passieren wird, wann das passieren wird, wie der Messias geboren wird, wie er leben wird, wie er sterben wird, sogar den Wert der Münzen, mit denen er verraten wird, wird im Alten Testament angekündigt. 322 Stück davon. So, für mich ist ein faszinierendes Phänomen Folgendes: Die Pharisäer und Sadduzäer, sie kannten die Schrift, weil sie es ja lasen, immer und immer wieder. Sie kannten es nicht einfach nur, sondern sie haben es auswendig gelernt. Wirklich krass gläubige Juden, sie können das Alte Testament komplett auswendig. Das ist ein Phänomen. Wie in aller Welt verpasst man die Geburt vom Messias, von Jesus, wenn man das weiß? Sie mussten eigentlich nur 8 Kilometer laufen. 8 Kilometer. Ich würde 80 Kilometer für Jesus laufen, vielleicht sogar noch mehr. Stefan Ermer würde 800 Kilometer laufen. Ja, also was würden wir nicht tun, um die Geburt des Königs, des Messias zu sehen? Wenn ich wüsste, Jesus kommt dann und dann wieder, ich wäre da. Mit Sack und Pack, Familie, unter die Arme greifen und hingehen. Aber sie schaffen es nicht, 8 Kilometer zu laufen. Und es zeigt mir was. Du kannst sehr religiös sein oder glauben, aber das heißt nicht, dass du die Wahrheit kennst. Du kannst den Glauben lehren, aber das heißt nicht, dass du die Wahrheit kennst. Und ich glaube auch jetzt, dass einige gläubige Menschen die transformierende Wahrheit über Jesus Christus nicht kennen. Vielleicht nennt man sich Christ, vielleicht geht man in die Kirche, aber die transformierende Wahrheit von Jesus haben wir vielleicht noch gar nicht wirklich ergriffen. Wenn du in einer Garage übernachtest, wirst du nicht zum Auto. Wenn du in einer Kirche gehst, wirst du nicht zum gläubigen Christen. Da gehört viel mehr dazu. Christsein bedeutet Beziehung. Und das zeigt mir, dass die Pharisäer und Sadduzäer, die erschraken, die gesagt haben, nein, das ist nicht der Messias, sie hatten keine Beziehung zu Gott. Sie kannten alles auswendig. Aber ihnen ist es nicht gelungen, die Wahrheit zu erkennen. Und der große Skandal, siehe da, es kommen Ausländer, es kommen Pharisäer, es kommen Ausländer, es kommen Sterndeuter, es kommen Hirten und diese beten Jesus an, nicht die Juden. Und das ist ein Skandal der damaligen Zeit. Mein Wunsch für dich zu Weihnachten ist es, dass du Jesus neu erkennst, dass du diese transformierende Wahrheit, die Jesus mit sich bringt, dass du sie erkennst und sie einordnen kannst in dein Leben. Mein Wunsch ist es, dass wir als Gemeinde, dass wir eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Danke, dass eine Person gerade Amen gesagt hat. Das ist schön. Der zweite Punkt, Menschen ohne Orientierung finden Jesus. Hier geht es nicht um eine Machtdemonstration von den Königen oder hier geht es generell nicht um eine Machtdemonstration, sondern Heiden, Leute, die weit weg sind, die Tradition nicht kennen, die nicht wissen, wie habe ich als Jude zu leben, weil sie gar nicht Juden waren. Oder wir würden sagen, die wissen, wie man als Christ zu leben hat. Das sind alles Fragen, die diese drei Männer oder wie viele es auch immer waren, gar nicht gestellt haben. Oh, wie habe ich zu sein, wenn ich vor dem König der Königin stehe? Im griechischen Text steht Magoi für diese drei Männer oder für diese Männer. Magoi, in meinem Text steht das nur in der Überschrift, die Magier aus dem Osten. Mein Text ist relativ nah an der Bibel. Luther hat irgendwann daraus gemacht, Weise. Und ich würde sagen, ja, Weise trifft es auch, weil sie Wissenschaftler waren und sie waren weise. Ja, sie hatten Ahnung, sie waren intellektuell. Die haben ihr Gehirn benutzt und ihre kognitiven Synapsen einfach ordentlich genutzt, wahrscheinlich mehr als ich. Und sie waren wirklich schlaue Männer, aber ich glaube, das trifft es nicht ganz. Sie waren weise, aber es war eigentlich mehr. Oder wir haben es verweichtlicht über die Zeit. Magoi meint eigentlich tatsächlich Magier, Sterndeuter. Und wir denken bei diesem Begriff immer an Harry Potter, Expelliarmus. Lieber die Finger davon lassen. Es kann ja nicht sein, dass ein Harry Potter und seine Leute bei Jesus auftauchen. Das geht ja nicht. Doch, das tun sie. Denn da steht im Grundtext Magoi, Magier, Sterndeuter, Leute, die die Sterne anbeten. Nein, 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 die müssen sich doch erst richtig entwickeln, dass sie überhaupt zu Jesus kommen können. Und haben sie sich denn überhaupt noch bekehrt schon vorher? Bekehren ist übrigens ein pietistisches Phänomen, was sich erst irgendwie in der späten Kirchengeschichte entwickelt hat. Ja, dieses Bekehrungsding. Das kehrt um, was das Neue Testament kennt, ist ein anderes als dieses Übergabegebet, was wir immer uns auch wünschen. Magoi meint persische Priesterkaste, die sich mit Sternen auskennen. Magoi, Magier, wird in der Kirchengeschichte und auch im Alten und Neuen Testament absolut null positiv benutzt. Weise klingt nett und positiv. Weise Männer kamen zu Jesus. Das wünsche ich mir für Jesus, dass weise Männer zu Jesus kommen. Vielleicht geben sie ihm noch was Nettes mit, so ein Rat, ja, so ein Baby einen Rat geben. Hey, ist kein Knoblauch am Samstagabend, wenn du dann am Sonntag den Gottesdienst hast und so. Ja, also das klingt sehr nett, aber es waren Magier. So eine Hokuspokus-Leute, ja. Ich glaube, dass was hier passiert, ist eine Bekehrungsgeschichte. Dass sich Männer von ihrem bisherigen Lebensdesign verabschiedet haben. Das, was sie gehofft, geglaubt und verstanden haben, wir beten Sterne an, in den Sternen ist die Kraft und die Macht. dass sie hingehen, von den Sternen geleitet und Jesus finden. Ich glaube, da passiert was bei den Männern. Alleine aus dem Wissensdurst, was passiert da? Welcher König wird da geboren? Wir wollen das anschauen. Ist auf einmal eine persönliche, tiefe Beziehung gewachsen zu dem König Jesus, zu diesem Baby, was in der Krippe liegt. Gott benutzt in seiner Souveränität das, was die Menschen anbeten, um sie zu Christus zu führen. Sie haben die Sterne angebetet und deswegen war das für Gott ein leichter Zugang zu sagen, okay, folgt einfach diesem Stern. Folgt einfach diesem Stern. Es gab 2013 im Fokus einen Bericht darüber, dass dieser Stern, es wurde herausgefunden, dieser Stern war ein Meteor, ja, also für die Wissenschaftler unter uns. Und Gott benutzt in seiner Souveränität diesen Stern. Das, was sie anbeten, das, was sie kennen. Gott ist nicht in einen Traum erstmal zu ihnen gekommen, sondern für sie war ganz klar, okay, wir haben diese Schriften gelesen, wir sind Sterndeuter, wir deuten die Sterne und gehen dem nach. Gott gebraucht die Sterne, die Teil seiner Schöpfung sind, um diese Männer zu Jesus zu führen. Und ich glaube, dass Gott auch die Fähigkeit hat, uns in seiner Souveränität zu leiten und zu führen, wenn wir orientierungslos sind. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen jetzt auch hier so, dass er sich zur Weihnachtszeit orientierungslos fühlt. Ja? Oder zumindest kennst du jemanden, der einen kennt, der orientierungslos ist. Okay? Und ich glaube, dass Gott in seiner Souveränität dir begegnen möchte und dich leiten und führen möchte. Das zeigt mir diese Geschichte von diesen unglaublich kühnen Männern, die sich auf den Weg machen, alles hinter sich lassen, um Jesus zu sehen. Gott baut also in der Weihnachtszeit, so wie wir es lesen, nicht nur seine Zelte in der Welt auf und sagt, okay, hier bleibe ich, hier bin ich. Mein Sohn Jesus Christus gibt sich hin auf diese Welt, sondern er tut es auch im Herzen der Sterndeuter. Auf einmal wird es persönlich. Diese Sterndeuter, sie hatten alles, sie hatten Wissen, sie hatten Geld. Also ich meine, das sieht man ja schon an den Geschenken, die sie weitergeben. Sie hatten bestimmt Freunde, viel Vermögen. Einfach, ich glaube, sie hatten einfach alles und konnten glücklich sein. Sie hatten sogar Abenteuerlust und sind umhergezogen, um einfach Sachen zu erforschen. Wenn man sie gefragt hätte, von einer Skala von 1 bis 10, mit 10 dem höchsten, was glaubst du, wie glücklich du bist, dann hätten diese Sterndeuter bestimmt 8, 9 oder 10 gesagt. Wir wissen aber trotzdem, dass sie bedürftig waren. Auch sie waren abhängig von der Gnade Gottes. Sie brauchten Jesus, so wie jeder von uns Jesus braucht. Ob wir es wissen oder nicht, wir brauchen Jesus. Wenn unser größtes Bedürfnis Information wäre, dann hätte Gott uns einen Pädagogen oder einen Lehrer geschenkt. Wenn unser größtes Bedürfnis Geld gewesen wäre, dann hätte Gott uns einen Wirtschaftswissenschaftler geschenkt. Wenn unser größtes Bedürfnis Vergnügen wäre, hätte Gott uns einen Entertainer geschickt. Aber unser größtes Bedürfnis ist Vergebung, ihr Lieben, weswegen Gott uns einen Retter geschenkt hat. Das müssen wir mal schnallen. Eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Aber das Größte, was wir brauchen, das Allerwichtigste, ist Gnade. Und das kommt durch Jesus Christus. Und das dürfen wir nicht nur zur Weihnachtszeit in unsere Köpfe und Herzen ballern, sondern wir dürfen das 365 Tage im Jahr wissen. Wir brauchen die Gnade Gottes. Wir brauchen sie. Ich brauche sie. Was mich fasziniert an dieser Geschichte ist nach wie vor dieser Stern, der als Fixpunkt gilt für diese Männer. Sie wussten immer, wo es hingeht. Sie wussten, dem Stern muss ich folgen. Vielleicht haben sie am Tag gerastet und in der Nacht kam dieser Stern wieder auf und dann sind sie weitergezogen. Ich glaube, um zu wissen, wo man hingeht, muss man wissen, wo man ist. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Wie geht es mir jetzt im Hier und Heute? Geht es mir gut? Geht es mir schlecht? Was brauche ich, um vorwärts zu gehen? Was brauche ich, um voranzugehen? Vielleicht auch anzuerkennen, ich bin noch nicht da, wo ich hin soll. Ihr Lieben, das ist nicht als Frust gemeint, aber ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Ich will näher an Gottes Herz. Ich will mehr die Gnade Gottes verstehen. Ich will ganz viele Dinge, von denen ich mir sicher bin, dass Gott sie auch für mein Leben will, aber ich bin noch nicht da. Ich will komplett sündenfrei leben. Tue ich aber nicht. Ich bin Mensch. Ich bin in einer gefallenen Natur. Aber ich weiß, davon lasse ich mich nicht ermutigen, sondern ich weiß, ich will vorangehen. Und diesen Stern in meinem Leben, den muss ich immer wieder finden und suchen, weil ich glaube, dass dieser Stern mir eine Hilfe ist. Für mich ist der Heilige Geist so ein Stern, der mir immer wieder zeigt, hey, Alex, da geht's lang. Ich möchte, dass du diesen Weg gehst. Und dann wirst du Jesus finden, in dem und dem Bereich deines Lebens. Ich würde sagen, ich glaube, Jesus gefunden zu haben. Ich liebe Jesus, ich mache diesen Job, den ich hier mache, ist nicht nur ein Job, meine Berufung mache ich, weil ich Jesus gefunden habe. Und ich stehe hier in voller Überzeugung und sage euch, ich habe Jesus gefunden. Dennoch gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich immer noch irgendwie so umherlaufe und weiß nicht, okay, da brauche ich Leitung, da brauche ich Führung. Jesus, schenk du mir einen Stern, der mich zu dir führt. Und ich möchte gerne abschließen und als Übergang für den Lobpreis, ihr dürft gerne schon nach vorne kommen, das Lobpreisteam, gerne uns in Erinnerung bringen, was dieser Stern bedeuten kann für uns. Ich habe jetzt hier ein paar Sterne mitgebracht. Und wir feiern auch gleich Abendmahl in der Lobpreis- und Anbetungszeit. Und für jeden, der das möchte, kann gerne nach vorne kommen, den Weg auf sich nehmen, vom Morgenland ins Abendland oder nach Israel, hier vorne ist Israel, und kann sich einen Stern mitnehmen und sich gerne das in seine Bibel tun, wenn er möchte. Um sich daran zu erinnern, entweder, ja Herr, du hast mir das gezeigt, du hast mir einen Stern in meinem Leben gezeigt und du hast mich zu Jesus geführt. Oder es kann ja auch als Bitte formuliert werden oder als Erinnerung, Herr, es gibt noch ein paar Bereiche in meinem Leben, da brauche ich deine Führung und deine Leitung. Und deswegen lade ich dich ein, dass du vielleicht diesen Stern in deine Bibel tust und weil du ja täglich Bibel liest, wirst du auch diesen Stern immer wieder finden, der dich daran erinnert, ja Gott, du führst mich, du leitest mich. So wie diese Männer geführt und geleitet wurden. Das Besondere, und damit schließe ich ab, angekommen in diesem Stall oder inzwischen waren die dann im Haus, blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu sagen, mit dieser Erfüllung, dieser großen Freude, beten wir Jesus an. Sie wurden förmlich getrieben, Jesus anzubeten. Es ging nicht anders. Sie waren in seiner Gegenwart und sie konnten nicht anders. Ihr ganzes altes Glaubenssystem und ihr Wissen hat sie nicht dazu getrieben, nochmal zu analysieren, zu gucken, okay, was könnten wir jetzt machen, sondern für sie war ganz klar, Jesus, du bist der König der Könige, ich gehe auf meine Knie und ich bete dich jetzt an, weil du es würdig bist und ich schenke dir das, was ich habe. Und vielleicht können wir das in Erinnerung bringen, wenn wir jetzt in die Lobpreis- und Anbetungszeit gehen, dass Gott uns führt und leitet und dass er es würdig ist, angebeten zu werden. Amen.